Guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Format Visite. Vor mir liegen wieder einige Zuschriften und dafür an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, weil diese Sendung lebt mit Ihren Fragen und mit Ihren Gedanken, mit Ihren Hinweisen. Und sie gibt mir Gelegenheit als Ärztin, und es ist in diesem Jahr sind es 30 Jahre, aus Erfahrung und aus Beobachtung und aus Wissen zu sprechen und Ihnen Rat zu geben. Also vielen, vielen Dank. Ich möchte die Anfrage jetzt beantworten von Kirsten. Kirsten schreibt, weil ihr Vater heute 78 Jahre 2016 ein Prostatakarzinom hatte und er ist prostatektomiert, also die Prostata ist entfernt worden. Man hat später Hormontherapie angesetzt, aufgrund der starken Nebenwirkungen dann die Hormontherapie abgesetzt. Und es ist jetzt unter einer Hormontherapie, geht das PSA-Wert natürlich ganz stark runter. Und es ist jetzt eigentlich zu einem erneuten Anstieg vom PSA über 5 oder um 5 gekommen. Und sie fragt, und das sind berechtigte Fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass es wieder zu einem PSA-Anstieg kommt? Und diese Frage möchte ich jetzt einfach mal beantworten, weil wir gehen der Frage nach und sagen, es ist ein sogenanntes biochemisches Rezidiv. Und diese biochemischen Rezidive, die sind natürlich bei 50% der Patienten, deren Prostata herausgenommen wurde oder prostatektomiert wurden, so im Laufe von 6 bis 8 Jahren einfach zu erwarten. Das manchmal auch noch sehr viel später. Dieses biochemische Rezidiv, das hat dann oft auch was mit sehr viel Angst, sehr viel Panik zu tun. Und was man natürlich auch tut, ist, dass man den PSA-Wert im Rahmen einer Prostata-Beobachtung eigentlich als einziges Maß hat und jeder Anstieg des PSA-Wertes über den Normalwert dann natürlich auch mit einer gewissen Höhe, eine höhere Aggression glaubt und damit natürlich gar nicht versteht, was ist denn überhaupt so ein Rezidiv? Man wird jetzt nur dafür Sorge tragen, dass man diesen PSA-Wert wieder senkt und egal, in welche Richtung das jetzt therapeutisch geht. Aber was ich einfach beantworten möchte, ist, dass dieses biochemische Rezidiv ein Operationsergebnis ist. Das heißt, die Prostata, die liegt ja unter der Harnblase, und wenn das prostatektomiert operativ entfernt wird, bleiben immer noch mal gesunde Restprostata aufgrund der lokalen Nähe oft im Körper zurück. Jetzt ist ja die Prostata eigentlich das Organ, das Prostatasekret, ein alkalisches Prostatasekret produziert. Das heißt, wenn wir jetzt den Befruchtungsvorgang jetzt mal erklären, dann brauchen wir ja ein sehr alkalisches Sekret, weil der Samen, der sich aus dem Nebenhoden dann über den kleinen Gang in die Harnröhre ergießt, wird dann gemischt mit dem alkalischen Prostatasekret. Sonst würde er überhaupt nicht, dieser Samen, durch die Vagina gelangen, weil die Vagina hat ein sehr saures Milieu. Und dieses saure Milieu ist dem Schutz geschuldet, dass über eine saure Barriere eigentlich nicht Keime ins Körperinnere kommen können. Das ist gewollt. Nun ist es so, dass der Samen im Rahmen dieses alkalischen Prostasekrets also verklumpen würde. Und dazu braucht es dieses Prostagen oder dieses Prostata-Antigen, dieses PSA. Und das verhindert die Verklumpung. Das heißt, so ein Rezidiv ist gar nicht mal in jedem Falle erstmal was Schlimmes, sondern es zeigt, die Zellen zeigen eine gewisse Aktivität. So, ganz entspannt. auch 5 ist noch irgendwo gar kein Thema, jetzt alle Alarmglocken läuten zu lassen. Aber trotzdem erkenne ich oder möchte ich Ihre Sorge da auch mit Ihnen, möchte die wahrnehmen. Und jetzt ist ja die Frage, was ist zu tun? Fakt ist eins, dass wir ja histologische Untersuchungen haben durch die Standsbiopsien und zytologische über die Tumorbiologie. Das heißt, diese zytologische Tumorbiologie wurde gar nicht erkannt, sondern man hat ja nur damals die Standsbiopsien gemacht, ein Gläsern gehabt und hat prostektomiert. Ich stelle mir jetzt die Frage, sucht man nach einer Therapie, die den PSA-Wert senkt, oder sucht man nach einer Therapie, die jetzt notwendig ist, um zu verstehen, was das für ein Prostatatumor war? Ne, der kann ja Typ A sein und das sind 48% aller Prostatatumoren, die sind ganz langsam wachsend. Man nennt den auch Haustierkrebs. Und wenn ich jetzt 78 bin und sage, da passiert nichts die nächsten 10 Jahre, dann wäre das ja schön, wenn wir das wissen würden. Und wir würden uns bei diesem peridiploiden Chromosomensatz, so, das ist der Hintergrund, nicht so viel Sorgen machen. Wenn das aber ein sogenannter Peritetraploider ist, und das sind ungefähr 23% aller Prostatatumoren, dann wäre das jetzt nochmal eine andere Überlegung. Und das letzte C und D25 sind dann schon schnell wachsende und aggressivere Formen. Und ich würde Ihnen eigentlich jetzt empfehlen, wenn das 2016 war, dann müssen bis 10 Jahre diese Schnellschnitte aus dem Labor, und es gibt ja auch einen histologischen Befund, der sich wiederum auf das Prostata beruht. Das heißt, diese Prostata damals wurde ja nochmal untersucht und auch am Anfang die Biopsien. Die würde ich nochmal zu jemand schicken, der diesen prostatazytologischen Befund jetzt nochmal Ihnen geben wird. Und senden Sie mir vielleicht sehr gerne eine E-Mail an die Swiss Mountain Clinic. Dann kann ich Ihnen da weiterhelfen, wohin das zu transferieren ist. Es ist einfach vom pathologischen Labor zum pathologischen Labor. Und dann kann man im Nachhinein jetzt sagen, das ist dieser Tumortyp und das braucht es oder das braucht es nicht. Denn Sie schrieben mir, dass die Hormontherapie auch nicht vertragen wurde. Das ist ja vielleicht mal ein großes Glück, weil man anhand des zytologischen Untersuchungsbefundes sehen kann, ob es ein Tumor ist, der überhaupt in seiner Tumorbiologie, und nun ist aber auch die Tumortherapie oder die Hormontherapie nach der Prostatektomie erfolgt, dass der Körper sich wahnsinnig dagegen gewehrt hat und auch jeder Tumor wird nach 32 Monaten sowieso hormontaub, dann gibt es gar keine Alternative mehr. Aber macht das überhaupt Sinn? Und wenn ja, dann muss er auch sehr gut auf eine Hormontherapie ansprechen, wenn es ein entsprechendes zytologisches dafür Korrelat gibt. Und das sind eigentlich die Dinge, die ich jetzt bitten würde zu verstehen. Es gibt in Deutschland den Dr. Bliemeister und Dr. Bliemeister hat ein sehr schönes E-Book gemacht über Sie wissen nicht, was Sie tun. Vielleicht sollten Sie sich dieses E-Book aus dem Internet holen und einfach nochmal in Ruhe verstehen, was hier passiert, was jetzt wichtig ist und um Gottes Willen jetzt nicht irgendwelche Entscheidungen treffen. Es geht nicht um PSA. Das kann auch eine Situation sein, die im Moment aufgrund der damaligen Operationstechnik da ist. PSA geht hoch, zum Beispiel auch beim Fahrradfahren. Vielleicht hat er da noch mächtig stimuliert und jetzt steigt das an. Das haben wir alles schon erlebt. Es ist nicht ein Tumormarker, es ist ein Biomarker und wir haben eigentlich heute im Rahmen auch der Diagnostik und der, wir haben keinen anderen Wert, aber das PSA als alleiniges, ausschließliches Maß aller Dinge zu machen, ist in diesem Fall überhaupt nicht gerechtfertigt. Und in diesem Sinne wünsche ich erstmal Ihnen und vor allen Dingen von Herzen Ihrem Vater da alles Liebe und er soll eine große Ruhe bewahren und jetzt erstmal den nächsten Schritt machen. Und das ist, wie gesagt, die pathologischen Institute halten diese histologischen Befunde 10 Jahre vor. Und damit kann man damit wunderschön jetzt erstmal wissen, worüber wir überhaupt reden, um dann im zweiten Konsens zu besprechen, was ist hier notwendig. Schön. Dann habe ich heute noch eine zweite Anfrage. Das ist eine E-Mail von einem 85-jährigen Patienten. Und er schreibt mir, dass er leider seit September 2019, das sind jetzt schon 2 Jahre, immer wieder an Durchfall erkrankt ist. Und er schreibt, dass er kurzfristig ein Antibiotika bekommen hat und Cortison, wie man dann das so macht. Aber der Durchfall kommt immer wieder. Und es wurden jetzt ganz viele Stuhluntersuchungen entnommen und ganz viele Koloskopien unternommen und dann auch noch eine Magenspiegelung und einen Lebensmitteltest. Aber das hilft alles nichts. Man sagt, der Darm ist entzündet und jetzt ist das gut. Und dann hat er die Sendung gehört, als ich sprach über Toxoplasmose. Und dann, er hat ja auch einen Kater. Aber der Kater ist nur der, der einfach Toxoplasma gondii die Möglichkeit gibt, sich zu vermehren. Der Kater scheidet nach 3 Wochen aus und dann können sich alle infizieren. Wir sagen heute fast bis 400 Arten. Jedenfalls hat er dann beim Hausarzt Toxoplasma-Antikörper messen lassen. Und da hat er erhöhte Antikörper und das ist ja ein einzelner Parasit und das ist schon auffällig. Ich selber mache lieber den Lymphozyten-Transformationstest und das sollte man vielleicht in diesem Fall auch noch tun. Aber der Hausarzt verschrieb dann Euserprim Forte und das hat er dann genommen und dieses Euserprim Forte hat dann den Durchfall ein bisschen kuhfladenartig gemacht, schreibt er. Aber bis heute ist immer wieder nochmal Durchfall und das hat jetzt auch nicht geholfen. Und Sie schreiben mir, dass Sie jetzt eigentlich nur wissen möchten, ob Sie lieber ein anderes Antibiotikum nehmen sollen. Und da muss ich Ihnen sagen, so einfach geht das hier alles überhaupt nicht. Der Darm hat eine Fläche von 400 Quadratmetern. Wir reden hier über eine Instabilität, die ist jetzt, lassen wir mal ganz außen vor, was für diese Entzündung auch Sorge trägt und ob überhaupt. Aber das Maß einer Toxoplasmose ist jetzt nicht unbedingt der Durchfall. Ich weiß natürlich nicht mehr von Ihnen, ob Sie auch Augenstörungen haben, immer wieder Kopfschmerzen, ob Sie Oberbauchbeschwerden haben, ob Sie sehr müde sind, ob Sie auch manchmal Schwindel haben und Angstzustände. Das Bild einer chronischen Toxoplasmose ist groß. Und ich glaube, wenn wir vielleicht als generalisierte Untersuchung bei allen Menschen, weil von 7 Milliarden haben 3 bis 4 eine chronische Toxoplasmose, dann werden wir ganz sicher auch Belastungen finden. Aber Belastung heißt noch nicht Belastung für mich. Das heißt, ich kann ja in mir Toxoplasma gondii ein wunderschönes Etablan geben, aber ich kann dafür Sorge tragen, dass die schön in Schacht bleiben. Und das ist abhängig von der Kraft meiner Immunität. Und aufgrund dessen, dass der Darm 80% meiner Immunität überhaupt ausmacht, müssen Sie sich jetzt so richtig und wirklich um den Darm kümmern. Und ich weiß, was ein normaler Hausarzt an Stuhluntersuchungen macht. Das heißt, er guckt mal auf Parasiten, er guckt mal auf Salmonellen, er guckt vielleicht auch auf Rotaviren. Aber er hat vielleicht doch nicht, und jetzt ist da die Domäne der wunderbaren Kollegen, der Heilpraktiker, gefragt, eine richtige Stuhluntersuchung zu machen. Man kann auch Labore wie Biovis und Ganzimmun anrufen und sagen, schicken Sie mir mal ein Set. Ich möchte eine große Stuhluntersuchung haben. Dann werden Sie sehen, was allein diese Aussage für Antworten gibt auf mindestens 10 bis 15 Fragen, was mit dem Darm nicht in Ordnung ist. Wenn wir jetzt einfach so aus dem Kalten nochmal mit einer Antibiose schießen, dann müssen Sie wissen, der menschliche Körper ist aus viel mehr Mikroorganismus zusammengesetzt als Körperzellen. Und jegliches Anti heißt gegen das Leben. Und wir müssen jetzt einmal erstmal verstehen, was Ihnen diesen Durchfall macht. Weil der Durchfall kann ja sein, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, der Darm wirklich Passagier seine Verdauungsfunktion aufrechtzuerhalten aufgrund einer Bauchspeicheldrüsenschwäche, aufgrund eines zerstörten Mikromilieus, auch aufgrund von anderen Belastungen auf parasitärer Ebene. Und deshalb hat er eine flotte Passage, weil er sagt, am besten ist immer raus. Das andere ist, dass man natürlich, wenn ich jetzt ein Sulfonamid und Trimetoprin gebe, dann, das ist dieses Medikament, was Sie bekommen haben, dann hat das natürlich schon im Magen-Darm-Trakt eine ganz große Breite. Und zwar macht es jetzt alles platt, was an Escherichia coli da ist, Shigellen, Typhus, Paratyphus und so weiter, Shigellose, das kann schon, wenn man nichts weiß, erstmal eine Breitbandantibiose sein. Aber es hat natürlich die Gesamtsituation des Darmes, wenn die nicht auch aufgefangen wird, wenn damit nicht die hochwertige Milchsäureflora, Lactobacillen, Bifidusbakterien, Enterococcus auch mitgenommen werden, wieder massiv aufgebaut werden, mit zerstört. Also in welche Situation kommt mein Darm immer mehr? Und Sie dürfen eins nicht vergessen, auch der ist 85 Jahre alt und hat Ihnen bestimmt bis 2019 immens gute Dienste geleistet. Aber jetzt braucht er Hilfe. Und diese Hilfe ist jetzt unglaublich wichtig. Und deshalb geht kein Weg daran vorbei, wirklich erstmal diese Stuhluntersuchung zu machen, wo man eine große Aussage über die Kraft der Schleimhaut, über die Entzündlichkeit der Schleimhaut, über die Aktivität der Verdauungsorgane, Leber, Bauchspeicheldrüse hat, Verdauungsrückstände messen kann, pH-Wert, Pilzbelastungen, all die Dinge. Das andere ist natürlich, dass Sie die Mineralien verlieren. Also dünner Stuhl ist ja nicht nur Wasser, das ist ja wertvollste Mineralien. Das heißt, Sie müssen jetzt diesen Darm wieder, nicht nur den Darm, Sie müssen den Körper auch mitnehmen und viele, viele Mineralien aufnehmen. Das heißt, auf der einen Seite kann man da mal wirklich auch ein Multimineralienpräparat einnehmen, was all diese Dinge enthält, wie Natrium, Kalium, Chlorid, Spurenelemente und so weiter. Aber zum anderen natürlich auch Amaranth, Quinoa, Buchweizen, Aprikosen getrocknet sind sehr mineralienhaltig. Auch dunkle Schokolade, Nüsse, Hirse, die enthalten sehr viel Eisen, sehr viel Kupfer, sehr viel Kalium, sehr viel Mangan, Chrom. Und sehr schonend sich auch bewegen. Manchmal muss man gar nicht so weit gucken. Es ist einfach das Brot. 70% aller Menschen reagieren auf das normale Brot mit Entzündungen nach 4 bis 70 Stunden. Was ist denn, wenn mein Leben lang dieses Brot meinen Darm in eine Situation gebracht hat, wo kleine Entzündungen latent die Darmschleimhaut porös gemacht haben? Das heißt, dann steht da unten eine Schleimhaut und jetzt kommen wir wieder zu dem Ausgangspunkt. Sie sagen Darmentzündung. Ja, dann bitte aber ganz schnell verstehen und gegen diese Entzündung etwas tun. Und das Erste, was Sie machen können, ist wirklich kein Brot mehr. Wirklich keinen Brot mehr. Und nehmen Sie mal die Milchprodukte raus. Also Milch, Kuhmilch und Kuhmilchprodukte. Also Quark und Käse, all die Dinge auf Milchbasis. Und dann werden Sie schon beobachten. Und dann machen Sie oder lassen Sie sich jede Woche eine hochkräftige Brühe machen. Entweder aus guten Rinderknochen oder mal ein schönes Bio-Suppenhuhn. Das heißt, hier haben Sie so viel Kraft, Mineralien, Gelatine drin, um einfach so eine Darmschleimhaut auch wirklich mit solchen Kraftsuppen auszuheilen. Gedünstete Möhren und Kartoffelbrei, geriebener Apfel, das sind alles wertvolle, schonende Dinge. Und dann können Sie Myrinil einnehmen. Myrinil, das ist Myrrhe, Kamille, ja, Myrrhe und Kamille und Kohle. Das heißt, die binden diese überschüssige Toxizität, egal auf welcher Ebene, und entnehmen dem Körper nicht die Flüssigkeit, die er immer wieder braucht, um den Stuhl zu verflüssigen. Und bei dem Myrinil würde ich Ihnen anfangen, fangen Sie einfach mit 3x4 Myrinil an und beobachten Sie, ob das Ganze sich ganz langsam und ganz leise verändern darf. Und wenn Sie dann diese Stuhlprobe zurückhaben, dann kann man nochmal ganz bewusst überlegen, wie und wie wird man diesen Darm auch wieder gesund und aufbauen. Und ich bin vielleicht noch lange, lange, lange nicht am Ende, was man alles für den Darm Gutes tun kann. Aber vielleicht darf ich es für Sie nochmal zusammenfassen. Also es gibt in Deutschland, leider nicht in der Schweiz, ich kann jetzt nicht erachten, ob Sie... Nee, Sie sind sogar aus Österreich, das weiß ich nicht, aber in Deutschland gibt es zwei Labore, Ganzimmun in Mainz und das Labor Biovis in Norddeutschland. Und wenn man anruft und sagt, ich möchte einen großen Stuhlcheck veranlassen, senden die Ihnen die entsprechendes Testset. Sie schicken den Stuhl ein und zwar von einer Stuhlprobe 5 verschiedenste Stellen, weil Pilze wachsen in Sporen. Das heißt, es braucht einen guten Überblick über die Mikroflora. Und dann hat man ein Fundament und dann geht man gezielt vor. Und bis dahin werden Sie mit Kohle, Myrrhe, Kamille diese in sich entzündete Darmschleimhaut richtig therapieren, ausheilen und die Hauptentzündungsinflammatoren, die über die Ernährung kommen, erstmal reduzieren. Denken Sie auch, Anti-Entzündung ist hochdosiert Vitamin E. Dazu braucht es ein Vitamin E-Komplex und Omega-3 nicht unterschätzen. Omega-3 2000 bis 3000 Milligramm. Und das wird richtig wieder gut, glauben Sie mir. Mit 85 ist man überhaupt noch nicht in einer Situation, wo man meint, das geht auch noch so die nächsten Jahre. Nur man muss es verstehen und man darf jetzt hier nicht glauben und um Gottes Willen nicht kurzfristig sein und glauben, nur weil Toxoplasmose vielleicht erhöht ist, muss ich die Toxoplasmose sofort angehen. Das wird alles, Sie stärken sich in Ihrer Immunleistung morgen. Und in dem Moment wird auch die Toxoplasmose vielleicht ein viel geringeres Problem sein, wenn sie es überhaupt ist, was ich gar nicht so ganz annehme. In diesem Sinne ganz lieben Dank Ihnen allen und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche und freue mich schon heute sehr auf die nächste Woche. Alles Gute, bis dann.